Diese gute Laune ist wahrscheinlich am Ende der Hauptmotor, so wie in der Liebe, ja, das sind ja auch nur Drogen. Ich wusste genau, ich gehe jetzt irgendwie, ich drehe das irgendwo auf, habe ich schon bei Weitem gesehen, oh Mann, das wird richtig schwer, egal. Also die Leute, die mir wichtig sind, die kriege ich dann schon noch.
Der digitale Frühstück mit Andreas Marco und Thomas Krause.
Ja, doch, das funktioniert. Das funktioniert sehr gut.
Das funktioniert, das ist doch
herrlich.
Schön, ja.
Hallo, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zum digitalen Frühstoppen, zu einer ganz besonderen Ausgabe. Ne, Andreas, kann man so sagen,
ja,
oder?
Ja, die erste in der Adventszeit, das können
die
wir so
sagen.
Die erste in
der Adventszeit, genau, ihr dürft heute das vierte Türchen aufmachen, ne, also wie die kleinen Kinder um 7 Uhr schon. Und ihr merkt vielleicht heute, wir haben etwas sonorere Stimmen, Andreas, ja, und ich. Andreas, woran liegt das?
Ja, wir haben uns extra ein Virus eingefangen, mit der uns.
Aber kein über, Covid, sondern.
Kein Covid. Ich habe jetzt schon den vierten Test gerade gemacht.
Ja.
Ja.
Heute hab, oder heute den vierten?
Nee, heute
oder?
Nicht, aber seit Beginn okay. Dieser, wie ich immer sage, schweren Männergrippe.
Ja.
Aber das hat den Vorteil, dass wir so ein bisschen klingen wie, ich sag gerne unser Gast, aber im Grunde hast du ihn besucht. Ich konnte ja leider nicht.
Trotzdem ist es ja unser
Gast.
Ja,
es ist unser Gast und ich fühle mich ihm auch sehr nahe. Allein, weil ich schon vorher das Privileg hatte, einmal in das Interview, das du mit ihm geführt hast, mit Friedrich Lichtenstein.
Sagen wir es so, wie es ist.
Ne, viele kennen ihn, vor 8 Jahren war das genau, super geil.
Genau.
Dieser Weihnachtshit, war eine Edeka-Werbung. Hier
Edeka-Werbung,
sagen,
genau.
Ne?
Das war sein großer Durchbruch. Davor auch schon bekannt, hatte sogar eine eigene Show in der Berliner Volksbühne und war ganz früher auch Puppenspieler. Also hat wirklich tolle Sachen gemacht, aber es hat eben lange gedauert, bis er wirklich entdeckt wurde. Und er genießt sozusagen seinen Ruhestand im Rampenlicht. Er ist ja sehr umtriebig, sehr umtriebiger Mensch. Er hat mir ja auch noch ganz tolle Sachen nach dem Gespräch erzählt. Und das ist natürlich auch eine spannende, facettenreiche Persönlichkeit, dieser Friedrich. Andreas,
wir wollen natürlich nicht spoilern, weil das wäre ja schade. Ich habe so diese große Gelassenheit rausgehört, obwohl er wahrscheinlich schon einige Brüche erlebt hat. Friedrich Lichtenstein, er nennt sich ja selbst, glaube ich, Flaneur, Eskapist und Entertainer.
Genau.
Du hast ihn jetzt ja persönlich kennengelernt. Wie muss man das verstehen? Also was meint er damit? Also Entertainer kann ich mir vorstellen, Flaneur kann ich mir auch noch irgendwie vorstellen, aber was meint er mit Eskapist?
Ja, Eskapist, sind Menschen, die vielleicht ein bisschen realitätsflüchtig sind, aber auf eine positive Art und Weise. Also nicht sagen, ich entziehe mich komplett der Realität, weil ich das nicht mehr ertrage, sondern die dahin gehen, wo vielleicht andere Menschen zuvor noch nicht gewesen sind. Er beschreibt das ja auch in seinem eigenen Buch, dass das Leute sind, die vielleicht Neuland betreten, um es für die Menschen gangbarer zu machen. Und dann irgendwann ist es ganz normal, dass da jemand gewesen ist in diesem Neuland. Und dann ist es für alle ganz normal. Er führt als Beispiel da zum Beispiel das Bierbrauen auf. Also dass man sagt, okay, ich trinke jetzt mal vergorenen Gerstensaft und guck, was dabei rauskommt. Und heute ist für uns Bier ganz normal. Aber das waren dann halt damals laut dieser Definition auch Eskapisten, die da Neuland betreten.
Also durchaus positiv gemeint, weil ich habe das immer eher so in diesem, in der heutigen Zeit in dem Kontext gesehen, das sind Leute, die aus der Realität abhauen. Die einfach sagen,
dafür
das ist er eben nicht.
Das ist er eben nicht und dafür ist Friedrich Lichtenstein ja auch da. Er ist sozusagen mein neues Krafttier. Andreas, aber bevor wir jetzt dann gleich zu unserem Umtrieb kommen, was trinkst du denn heute?
Ja, ich habe den Tag gestartet mit einem Tee, aber ich dachte, Tee, dann verspottest du mich endgültig, ich trinke jetzt endlich mal wieder einen Kaffee. Ich schmecke ihn nicht richtig, aber ist ganz schön, ja.
Also bei mir ist ich schmecke noch, aber ich rieche nicht mehr. Mm. Also ich rieche nichts mehr. Ich rieche schon wahrscheinlich nach Schweiß, weil ich so krank bin.
Oh Gott.
Aber ich habe mir aus dem Fernsehen ein schönes Rezept gegen Erkältung, war allerdings aus einer Fernsehserie Two and a Half Men und das heißt im Original The Drunken Hulk. Und im Original ist es auch mit Whisky. Ich trinke es natürlich nicht mit Whisky, nämlich das ist Vic Medi-Night mit einem Schuss Rum. Ich glaube, das kann nicht schaden.
Okay.
Auf jeden Fall werde ich danach hervorragend, glaube ich, schlafen.
Dann
das
machst
ist jetzt
du also
vielleicht
gleich einen Mittagsschlaf. Sozusagen.
Genau. Ich mache gleich erstmal einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Die Kinder kommen noch aus der Schule. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal den Umtrieb der Woche ab.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, mein Umtrieb der Woche. Ja, Thomas wird jetzt wieder lächeln, weil ich mich natürlich nicht entscheiden kann, aber ich habe jetzt doch etwas, weil ich mit der schon mehrfach Interviews gemacht habe fürs Radio. Das ist eine Vanessa Holdisch, die ich persönlich noch gar nicht kenne, sondern immer nur aus Interviews, also über ja, entweder per WhatsApp oder auch übers Telefon. Das ist eine Frau, die sich so engagiert, die so viel Power reinnimmt, also in die Ukraine-Hilfe. Da ist sie mehrfach mit dem sogenannten Freunde-Helfen-Leben-Konvoi in die Ukraine gefahren, hat dort also ja Hilfsgüter hingebracht und sie fährt aus, heute ist ja der 4.12., wenn man so will, wenn könnt ihr diese Folge das erste Mal hören. Und gestern ist sie gestartet mit dem Weihnachtspäckchen-Konvoi. Die haben allein aus dem Raum Husum, also hier in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein, dann auch 5.500 Päckchen gepackt für diesen Weihnachtspäckchen-Konvoi. Das geht wirklich in entlegene Gebiete nach Moldawien, in die Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Da fahren die jetzt mit, aus Deutschland glaube ich, mit 34, 40 Tonnen los, wo sie also diese Pakete hinbringen, um Kinder in Waisenhäusern oder auch ja, Kinder, denen es nicht so gut geht, zu beschenken. Und ich finde diese Power, die diese Frau, Vivi, die hat mich dann noch angeschrieben, gesagt, Mensch, wir fahren los und das, ne? Und dann von meiner, kam mir ganz blöd vor mit meiner Männergrippe, auch sagt sie, Mensch, gute Besserung, die ist so, die hat so einen.
Ja, die so fährt eine, jetzt nach Moldawien in so einem.
Ja, und dann denkt sie, meine dödelige Männergrippe, ne?
Also ja, nein,
aber das ist so, also solche Menschen beeindrucken mich doch immer wieder, die so eine Freude am Helfen haben. Und deswegen, wir können das mal in die Shownotes machen. Ihr könnt da immer auch spenden für den Weihnachtspäckchen-Konvoi. Einfach mal ins Internet reinklicken, gucken, was die machen, vielleicht nächstes Jahr mal mitpacken. Also das ist so mein Umtrieb der Woche, dass Menschen, die
sehr schön,
die einfach anderen helfen, so ganz selbstlos.
Findet ihr in den Shownotes, finde ich großartig. Und das ist im Grunde auch mein Umtrieb der Woche. Ich bin ja während des Interviews durch Berlin spazieren gegangen oder vor und nach dem Interview in Berlin spazieren gegangen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja ein paar Jahre in Berlin gewohnt, dass gefühlt also es noch mehr Obdachlose geht und wir hatten da schon -3 Grad. Und es gibt wieder Kältebusse und viele Menschen, die auf der Straße leben, schämen sich vielleicht oder haben irgendwelche Gründe, da nicht hinzugehen und es wird aber verdammt kalt und deshalb meine Bitte, geht zu diesen Leuten und versucht mit ihnen zu reden. Vielleicht gibt es auch Leute, die davon noch gar nichts wissen, die gar keine Ahnung haben, dass es sowas gibt und es gibt diese Kältebusse. Also hier in Solingen zum Beispiel stand es heute in der Zeitung, dass die wieder da sind und gleichzeitig muss ich sagen, war ich sehr irritiert bei meinen Spaziergängen durch Berlin, dass man sagt, okay, wir wollen alle Strom sparen und die Philharmonie war hell erleuchtet, Tag und Nacht wurde die angestrahlt, da frage ich mich, ob das sein muss. Und die ganzen großen Shopping-Malls in Berlin am Potsdamer Platz, aber auch an der Gedächtniskirche, die waren alle komplett beleuchtet mit Tausenden von Lampen. Da frage ich mich, ob das so das richtige Signal ist und ob dann, also ich komme ja schon, wenn ich eine kleine LED-Lampe hier in meinem Büro anlasse, ich habe hier so eine kleine orange Lampe, davon werde ich nochmal ein Foto machen und wenn ich die schon vergesse, dann denke ich schon, ach du meine Güte, wir wollen doch alle Strom sparen und wollen die sparen und das sparen. Finde ich das falsche Signal. Aber ja, gut.
Aber eben auch eine tolle Sache, auch in die Shownotes. Fällt mir dabei ein, wer Berlin, nur ganz kurzer Ausflug noch. Frank Zander hast du ja auch mitbekommen, der immer dieses Weihnachtsessen
genau, für die Obdachlosen
macht. Und der hat jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, in den sozialen Medien hat er jetzt gesagt, ja, er hat jetzt auch endlich eine vegane Variante. Da fand ich erst so ein bisschen Fremdschämen, weil da gab es ja so einen Shitstorm für ihn mal. Aber er hat das so charmant gemacht. Er hat da wohl einen Partner gefunden, der jetzt eben auch vegane Weihnachtsspezialitäten anbietet und hat dann auch ganz verschmitzt in seiner Art gesagt, naja, wir haben das vorher auch schon gemacht, aber das haben wir nicht an die große Glocke gemacht. Ich fand, das war so Krisenkommunikation.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ne? Also genau. Das war richtig cool.
Und auch also dazu stehen,
finde ich, sollte man unterstützen.
Ganz normal heute, absolut. Ja. Und Frank Zander, Frankie, wenn du uns hörst, großer Fan immer schon gewesen. Gerne auch für ein Interview kommen Andreas und ich auch gerne nach Berlin.
Dann kommen wir zusammen.
Genau. Ich habe ihn mal getroffen in einem Laden, in Comicbuchladen, da hat er dann sich gerade mit einer Frau unterhalten und dann hat meine Begleitung gesagt, geh doch hin und schnack ihn mal an und so. Und dann sage ich, nee, der ist jetzt privat hier, das mache ich jetzt nicht. Ne? Also das kann man dann lieber anders machen. Ja, wäre auch schön gewesen, aber ist halt so. Dann muss man das eben so entscheiden.
Wir freuen uns jetzt auf das tolle Interview, lieber Thomas, was du gemacht hast mit Friedrich Lichtenstein.
So, ich sitze jetzt hier in Berlin-Mitte und unweit von der Volksbühne habe ich gesehen. Ja.
Und da hören wir ihn schon, da ist unser Gast. Es gibt ja so eine schöne Serie bei Netflix von David Letterman, My Next Guest Need No Introduction. Da sage ich einfach, hallo Friedrich Lichtenstein.
Hallöchen, ja.
Ja, danke. Flaneur, ja. Charmeur vielleicht auch, ja. Eskapist,
ja.
Und früher auch mal Schmuckeremit.
Ja.
So, und ja, ich weiß nicht, welchen Einstieg ich finden soll mit der Werbeikone. Also hörst du das gerne oder sagst du, ja, da lieber Flaneur, aber dem habe ich ja schon viel zu verdanken.
Nee, ich bin ja the German Adman.
So, das ist doch mal eine Bezeichnung.
Ne? Also nicht Madman, sondern Adman.
Nicht Madman, sondern Adman, yes. Genau.
Und wenn wir jetzt im Öffentlich-Rechtlichen wären und hätten Bock, das eine zu erwähnen, müssten wir das andere ja auch erwähnen. Und die Liste der Brands, für die ich jetzt in letzter Zeit gearbeitet habe, vor allen Dingen in letzter Zeit und sehr gut gearbeitet habe, ist lang. Das würde unser kleines kostbares Format sprengen.
Okay, ja, aber das ist doch toll. The German Adman. Also ja. Das ist ja ein Ding, das man sich auf eine Visitenkarte drucken könnte, aber nicht bei dir nicht muss, weil du bist deine Marke und bist ja aber auch darüber hinaus vielfältig unterwegs. Und auch, ich versuche mich vorher immer so ein bisschen in meine Gäste einzufühlen.
Ja.
Und du bist für mich schwer nicht zu begreifen, das schon, also da habe ich genug Material gesichtet und gehört, aber zu greifen, also zu fühlen, wie meint er das jetzt? Ist das jetzt also der Adman oder ist das jetzt der Künstler oder ist es jetzt der Kleine mit so einem kleinen Schalk im Nacken oder wem sitze ich eigentlich gerade gegenüber? Ist das auch was, womit du gerne spielst?
Ja, das habe ich von der Pika auf so gelernt, dass die Ironie, das ist schon mir schon eingepflanzt. Und aber ich komme damit sehr gut klar. Ich finde, das ist toll. Und ich glaube, dass die Leute ihre ersten 3 Sekunden mit mir haben und denen können sie eigentlich vertrauen. Und wenn dann danach was einsetzt, irgendein Prozess oder eine Irritierung oder eine Korrektur der Meinung mir gegenüber, dann ist das alles super für mich. Ich glaube, in den ersten 3 Sekunden haben die oder die Verborgenen oder auch die Systeme unserer Wahrnehmung, die sind ja schlau und die sagen denen dann schon, den Leuten, also auch dir, wer ich bin. Manchmal kann man das aber auch selber oder du auch nicht richtig aussprechen, aber dein Gefühl wird schon richtig sein.
Okay. Ja, vielleicht auch jeder sieht vielleicht was anderes in dir. Ja. Also du, ich habe jetzt in manchen Passagen, also es gibt ja viel Material über dich und ich will jetzt nicht deine Geschichte nochmal erzählen, das gibt es zuhauf, ja, überall, das danke. Kann man kaufen, das kann man auch hören, es gibt 1000 Podcasts davon, finde ich total großartig, deshalb versuche ich immer so ein bisschen andere Sachen rauszulocken.
Du bist mein Freund.
Oh, jetzt werde ich ganz, genau, naja, du bist für mich so ein alles wird gut Anker. Vielleicht kann ich das so beschreiben, dass ich sage, okay, wenn ich die Stimme höre, wenn ich diesen Mann sehe, dann habe ich so ein Urvertrauen, weil es gab ja auch, also wenn wir biografisch ein bisschen zurückgehen, ja, das aber die Details könnt ihr woanders nachlesen. Denn du hattest eine Zeitspanne von 10 Jahren, wo es dir nicht so gut ging. Ja. Jetzt mal positiv ausgedrückt.
Ja, ja.
So, meine Frage hier natürlich, wie hast du dich über diesen Zeitraum immer wieder motiviert? Gibt es einen Satz, gibt es ein Gefühl, der das beschreiben könnte?
Also ich bin damit immer noch nicht fertig. Ich weiß es ja selber nicht so genau. Ich will ja auch niemanden so Druck aufbauen, weil man sagt ja so schnell, ja, jeder ist seines Glückes Schmied und du musst nur lange genug dran glauben. Oder man hat immer so einen Spruch parat. Ganzen Küchenkalender sind voll mit diesen Weisheiten. Am Ende, glaube ich, hat man es gar nicht so in der Hand. Das ist ein Schicksal, wie man damit klarkommt. Und es ist eine frühkindliche Prägung, das glaube ich schon, dass ich von früh an gelernt habe, am Ende wird's gut. Ne, manchmal dauert es lange, manchmal dauert es sehr lange, manchmal dauert es unglaublich lange. Und vielleicht, man kann nur sagen, vielleicht, wenn es in diesem Leben nicht gut wird, dann wird es im nächsten Leben gut. Also aber ein gewisses Grundvertrauen ist da. Das ist bei mir allerdings so stark ausgebildet, dass das für andere manchmal schwer zu ertragen ist, zu beobachten, wie ich dann es einfach aushalte und sage, nee, das wird schon gut. Also ich habe schon eine gewisse Heiterkeit in mir und große Zuversicht. Aber es ist auch ein bisschen was Verrücktes. Also zu sagen, nee, das mache ich jetzt so. Und die sagen, Mensch, mach das doch nicht. Doch, mache ich jetzt. Und dann, das wird schon gut gehen. Und dann, ja, bis jetzt ist es leider immer gut gegangen. Und deshalb werde ich von diesem Plan nicht abrücken. Und bleibe einfach weiter. Aber ich habe darüber schon länger nachgedacht. Aber es ist natürlich, es muss ich auch sagen, es gibt auch eine gewisse Generalenttäuschung so vom Leben,
okay,
die einen auch dazu bringt, zu sagen, na dann eben nicht. So what?
Ja.
Leckt mich doch am Arsch.
Genau. Wir sprechen hier Klartext. Das gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Ja, genau. Trink erstmal was. Wir trinken einen wunderschönen, geheimnisvollen Tee.
Ja.
Oh, der ist gut. Ach, lecker Ingwer. Oh, sehr gut. Herrlich. Der beruhigt gleich ein bisschen. Ja. Genau, also der erste Teil deiner Antwort, der hätte schon glatt ein neuer Song werden können, aus meiner Sicht. Also dieses alles wird gut und so. Ja. Aber du hast ja auch, und da haben wir was gemeinsam, du hast dem Universum ja auch irgendwann mal gedroht. Hast
du
gesagt, ne? Also wie war das noch? Also,
da das war wirklich, ich muss sagen, das war ganz lustig. Da war so ein junges Team da, die haben mich gefilmt, die haben so eine Doku gedreht über mein Leben als Schmuckeremit. Und da habe ich dann mich dahingesetzt und habe zur Sonne gesagt, die ist gerade so untergegangen, so hör mal zu, mein Fräulein. Wenn du mir nichts gibst, Welt, dann gebe ich dir auch nichts. Ne? Denn du bist ja nur die Summe meines Handelns, so in der ganzen Betrachtung. Es gibt so viele Universen, ich komme immer wieder. Aber du, konkrete Welt hier, du bist nur da, weil ich da bin. Und wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts. Und es hat geklappt.
Und das ist ja auch mega philosophisch, finde ich. Also, dass man sagt, so diese Welt, du bist nur da, weil ich da bin. Also, auch das ist ja noch eine weitere Facette deiner Persönlichkeit. Und ich habe das ähnlich auch gemacht. Also, Drohung beim Universum, können wir beide feststellen, hilft. Ich habe gesagt, wenn das mit der Frau jetzt nicht klappt, dann lassen wir das ganz. Dann werde ich irgendwas, aber nicht, dann mache ich das nicht mehr. Und siehe da, dann kam die Hochzeit, dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind. Und das war vor über 10 Jahren und da ist auch alles gut jetzt. Ah, ja. Also wir können den Leuten so ein bisschen Mut machen da, glaube ich, dass man da in sehr finsteren Zeiten da doch irgendwo so ein Licht sehen kann.
Ja,
ja. Ja. Und wir haben ja, also auch jetzt hat man ja die letzten 3 Jahre gesagt, naja, was soll jetzt noch groß kommen? Und es kam immer noch was Größeres, Wahnsinn. Beziehungsweise es fing ja schon 2016 so mit Trump an und dann kam Corona und dann kam Ukraine. Und in solchen Zeiten, Wie viele Nachrichten, politische Nachrichten konsumierst du pro Tag? Oder wie informierst du dich und wie viel lässt du zu?
Ja, also ich bin Eskapist. Also auch da bin ich, ich gehe da eher raus und schaue mir das auch eher, also ich verstehe es ja zutiefst nicht. Ich verstehe nicht die Prozesse. Es gibt ganz große Enttäuschung bei mir, wo ich sage, wie konnte das passieren, dass jetzt schon ein Krieg ist in Europa. Also das ist doch, das ist irreversibel. Das ist ja dann auch eine Spirale der Kränkung, die dann immer wieder weiterführt. Die nächste Generation sagt, da ihr habt unsere Leute getötet, jetzt töten wir euch. Und ja, ist ja wie beim Nachbarschaftskrieg in so einem Dorf, wenn der sagt, ja, dein Großvater hat uns 1,50 Meter von der Wiese genommen, jetzt seid ihr mal dran und so weiter. Das ist ja diese Spirale der Kränkung und die dann immer, und dieses Äußerste an Gewalt, das verstehe ich zutiefst nicht. Da ist eine ganz, ganz große Niederlage. Aber wie gesagt, ich bin Eskapist und ich bin auch kein Kriegsexperte, ich bin eher Friedensexperte und ich finde auch, dass die Kräfte, also Kulturleute auch nicht nachlassen dürfen. Es muss ja eine Vision für den Frieden geben, es muss ja irgendwie was geben, wo man sagt, ja, das ist klasse. Nicht, dass die Leute noch denken, ja, Krieg ist klasse, das ist toll. Das ist ja wie am Computer da bei diesen.
Genau.
Da knallt es ordentlich, das ist klasse. Nee, da bin ich schon eher für Frieden und Liebe und ich lasse das nicht so doll an mich rankommen und ich nehme alles so ein bisschen verschwommen aus der Ferne nah, bin aber natürlich sehr traurig, ja.
Zutiefst traurig. Zutiefst traurig. Ja, und du lässt es nicht so dicht an dich ran. Du bist aber ja ein sehr zuverlässiger Mensch am Handy. Also wir haben immer so ein bisschen hin und her geschrieben und dann hast du immer sofort geantwortet oder eben dann hattest du vielleicht einen Termin oder so, aber du hast immer geantwortet.
Ja,
so.
Ja.
Aber, also das heißt, du bist ja viel am Handy und du
hast aber... Nee, ist nicht Handy, iPad. Handy habe ich ja nicht.
iPad, ah.
Ich habe ja kein Handy.
Guck mal, wieder was gelernt. Und dann hast du geantwortet. Aber auch beim iPad ist es ja vielleicht so, dass man sagt, ach, jetzt gucke ich mal kurz, ah, Breaking News, was ist das? Oder das machst du gar nicht? Oder vielleicht kann ich da ein bisschen von dir lernen, weil ich bin so ein Nachrichten-Junkie und das belastet mich zurzeit sehr stark.
Das meine ich so. Also ich kenne Leute, die da richtig drin sind und den ganzen Tag nicht rauskommen. Das mache ich nicht, nee. Also nee, das mache ich nicht. Nee. Selbst, das mache ich nicht.
Okay, und die Tagesgestaltung fängt ja bei dir an mit einer Art Kaffeemeditation. Kann man das so sagen? Also du wachst auf und sagst, hallo Welt, okay, alles klar. Wie geht's weiter? Machst du dir einen Kaffee und setzt dich ans Fenster oder wie funktioniert das?
Je nachdem, jetzt ist es leider so dunkel. Also jetzt ist ein bisschen meine Routine ein bisschen anders. Ich stehe eigentlich immer sehr früh auf. Also natürlich, wenn ich vorher feiern war, dann nicht so. Aber ich neige schon dazu, früh aufzustehen und freue mich auch. Sitz da, trink meinen Kaffee. Ich trinke tatsächlich zwei solche French Press Kannen, trinke ich am Morgen und mache da weiter gar nichts. Ja, bin schon ein bisschen auf dem iPad, aber manchmal habe ich auch gar kein iPad. Da gucke ich nur raus und genieße den Leerlauf. Mhm. Aber ja, bin schon immer sehr zeitig da und grüble, mache Pläne.
Sehr schön. Und die Pläne gehen dann über den Tag hinaus oder sind das 10-Jahres-Pläne oder 100-Jahre-Pläne wie in japanischen Unternehmen oder chinesischen? Wow. Die Chinesen sind es, glaube ich, nein. Es sind eher.
Na, ich habe große Pläne, an denen ich immer arbeite und die dann auch immer wieder, die ich dann wieder verliere, die dann sich ganz weit entfernen, wo ich dann mich dann erinnere, oh shit, ja, das wollte ich auch noch machen. Dann habe ich die kurzen, dann habe ich auch mein Daily Business. Ich habe ja immer viel zu tun.
Ja.
Alle möglichen Termine, Absprachen und viele Konzepte, muss ich irgendwelche Texte schreiben und dann gibt es immer Erwartungen, auch Meetings, also ist immer viel los, aber auch meine langfristigen Sachen, dann schreibe ich so an verschiedenen Ideen und ist immer was los und
Immer was los.
Ja.
Und dann eine zweiteilige Frage. Also einmal, du hast gesagt, in dieser 10-Jahres-Phase, da hast du auch eine eigene Show in der Volksbühne gehabt.
Ja.
Und du hast diverse andere tolle Sachen gemacht. Da gibt es also auch aus der Zeit auch Filmaufnahmen und alles Mögliche. Und dann hast du mir gesagt, da habe ich aber wenig bis gar kein Geld bekommen. Warst du dazu gutmütig? Hatte das schon sowas, also warst du einfach zu gut oder hast du gesagt, oh, gib mal so viel, wie du denkst oder wie oder woran lag das? Oder hast du einfach nicht gesagt, Mensch, da ich mach eine Show hier, jetzt brauche ich auch ordentliches Geld? Oder wie hat das?
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum es so gelaufen ist. Und ich habe es ja auch nicht allein geschafft, da rauszukommen. Also auch in der Zeit, als ja alle dachten, oh, Lichtenstein, der ist ein Millionär, guck der.
Ja.
Da hatte ja auch nicht so viel Geld, wie Leute dachten. Vielleicht ein Zehntel von dem, was sie träumten. Aber dann kam ja meine Managerin, die Ute Zahn, in mein Leben. Die hat sich das angeguckt von weitem. Ich war nicht zu erreichen. Damals hatte ich ja auch, ich habe Telefon sowieso nicht. Da hatte ich auch keinen eigenen Rechner. Da bin ich immer ins Internetcafé gegangen. Und dann ist die da trotzdem, hat die mich gefunden, stand in meiner Wohnung und meinte, sag mal, Friedrich, kann es sein, dass du immer noch kein Geld verdienst?
Ja, ja.
Na, ich sage, ja. Sag, das kann ich doch sehen. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt mal was anderes machen. Und die hat das hingekriegt. Ich glaube auch, dass ein anderer das besser für einen hinkriegt als man selbst. Also ich, seitdem geht es mir besser,
Sehr gut. Und du bist ja auch bekennender Nichtbesitzer.
Ja.
Also ist das noch aus der schlechten Zeit, dass du sagst, lieber habe ich nichts, was man mir vielleicht mal wieder wegnehmen kann? Oder ist das noch so ein Schutz? Oder ist das vielleicht auch ein Lifestyle, wo du sagst, hey, so geht's mir doch eigentlich viel besser, wenn ich nicht irgendwie 1000 Sachen horte oder sowas?
Ja, das war in der Zeit, als alles verschwunden ist und ich dann auch viel umgezogen bin, dann war das dann so, genauso wie alle gesagt haben, was sie alles haben, gern mal, war ich dann immer froh zu sagen, das habe ich auch nicht und das habe ich auch nicht, das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht. Und da habe ich auch gelernt, wie schön sich das eigentlich anfühlt, so ein leerer Raum und nichts zu besitzen, das ist toll. Mhm. Und jetzt bin ich ja durch die Pandemie ein bisschen sesshafter geworden, konnte ja nicht so viel unternehmen, habe ich mir jetzt so Grünpflanzen besorgt, habe mir auch mal Blumenvasen gekauft. Also ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, so Dinge zu kaufen, aber ich neige dennoch nicht. Also ich habe meine Klamotten, die sind mir auch wichtig so und dann kaufe ich gern, ich gebe mein ganzes Geld eigentlich für Mieten aus, für Autos, für Wohnungen, für Urlaube und für Essen in Restaurants oder so, für ja, auch für Kerzen und alles, was so verschwindet, für Schnittblumen. Also alles, was auch wieder verschwindet, was? Für Parfüm. Also das alles, was verschwindet, dafür gebe ich mir Geld aus.
Was ja. schön ist und wieder verschwindet. Ja, genau. Das finde ich ziemlich gut. Ja, ja, wir trinken nochmal. Cheers.
Ja, cheers.
Genau, und im Grunde ist das schon eine dreiteilige Frage, weil du, also wir sind knapp ein paar Jahre auseinander, kann man sagen. Und andere Leute sind schon in deinem Alter früher in Rente gegangen. Ich weiß nicht, welcher große Künstler das war. Der wollte auf der Bühne sterben. Planst du sowas auch? Oder hast du so gesagt, hast du irgendeine magische Grenze, wo du sagst, bis 80 ist Schluss oder so? Oder lässt du dich so treiben?
Ja, ich lass mich treiben. So von der Lust. Also ich denke ja auch immer, ich warte ja auch manchmal darauf, dass ich denke, vielleicht gibt es jetzt so einen Moment von Erschöpfung oder von Unlust, dass ich mal sage, jetzt hab die Schnauze voll, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause. Aber dann würde ich dem auch nachgeben. Aber bis jetzt ist immer noch so viel zu machen auch. Und es sind noch so viele Projekte und Ideen und das ist so lustig. Ja, ich denke auch mal, wenn diese Zeit als Adman dann irgendwann vorübergehen soll, dann freue ich mich eigentlich schon, weil ich dann unverführt mal in meinen Keller runtergehen kann und dann mal die ganzen Sachen hochholen kann, die da alle so rumliegen und unfertig da rumstehen. Aber es geht ja jedem Künstler so. Aber so ist es ja jetzt sehr, sehr schön, dass ich als Adman dann auch, sag ich mal, in dieser Oberfläche des Präsentierens subkutan ja dennoch meine ganzen Dinge unterbringen kann, die ich so schätze und was ich so liebe. Ne? Das ist ja wirklich ein Glücksfall. Ne?
Da ist natürlich die Frage, was steht im Keller von Friedrich Lichtenstein?
Richtig.
Aber das verraten wir ja
nicht.
Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. guck, ich habe gerade ganz coole Gedanken. Okay, das klären wir heute nicht. Auf der anderen Seite ist, wenn jetzt eine berühmte gute Fee zu mir käme und sage, lieber Friedrich, ich gebe dir, Geld darf gar keine Rolle mehr für dich spielen, also du hast jeden Tag noch 1 Million mehr auf dem Konto, sagen wir mal so, ja, also zu dem Geld, was da schon ist, aber du musst dir darum gar keine Gedanken mehr machen. Ist es dann tatsächlich die Musik, auf die du dich konzentrieren würdest, oder würdest du sagen, ich mache trotzdem weiter auch noch Werbung? Also Werbung wird ja sehr gut bezahlt. Ja, also das ist ja auch, finde ich, eine tolle Sache. Und ich liebe auf eine gewisse Art und Weise auch Werbung, die gut gemacht ist. Du prangst auch groß in Solingen, wo ich ja im Exil bin. Da prangst du auch groß beim Elektronikfachhändler mit der HD-Geschichte.
Ja,
auch das habe ich mir, da habe ich mir mit den Namen diese Werbung mit dem Namen, wo du die ganzen Namen eingesprochen hast. Da habe ich, also ich glaube, 40 Namen oder so, habe ich auch noch sogar auf dem Handy. Meine Kinder, meine Frau, habe ich alle und die haben.
Das war doch lustig.
Ja, war lustig.
Das war ja auch eine gute Idee, da kann man nichts sagen. Nee, ich liebe Werbung tatsächlich. Ich bin ja auch, wie jeder weiß, aus dem Osten und ich bin auch nicht erschöpft von Werbung. Ich finde es klasse, ist sehr komprimiert, ganz viel, was unsere Zeit ausmacht, ist ja da drin. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und die Reichweite ist ja enorm. Das finde ich eben auch toll. Wenn man Sendungsbewusstsein, ich habe Sendungsbewusstsein, bin gern auf der Bühne oder irgendwo und sage, hier bin ich und performe. Da ist dieser Kanal, weil ich mir vor einem großen Fußballspiel, alle sitzen im Fernseher, kommt die Werbung HD Plus und ich sagte, HD Plus? Auch gut. Großartig.
Ja, wie lange hat es gedauert? Also vielleicht müssen wir das kurz für unsere Zuhörer erklären. Man konnte sich also eine Werbung mit dir personalisieren. Man hat einen Namen eingegeben und dann hast du gesagt, Sina.
Ja,
und
dann
hast du da also drumherum noch so ein bisschen was gemacht und dann konnte man diese Videos verschicken und das war Werbung für HD-Fernsehen. Wie lange hat es gedauert, diese ganzen Namen einzusprechen?
Ich habe es vergessen, aber es war für alle Beteiligten sehr anstrengend, hochkonzentriert, weil die immer dachten, es wird jetzt gleich abgebrochen und dann müssen wir nochmal, es waren ja glaube ich 600 Namen.
600 Namen.
Ja. Und ich habe das aber in einem Zug durchgezogen und dann anschließend alle so, pff, oh, was war das jetzt? Aber ich wollte auch nicht mehr aussteigen und dann, du weißt ja auch als Sprecher, dann ist man ja auch in einer anderen Mut, wenn man dann nochmal neu ansetzt.
Ja.
Und dann habe ich es durchgezogen, ich weiß nicht, es war erträglich und war, fand ich, war ein Sport, fand ich, hatte was, ja, war Sportlich.
Schön. War sportlich, genau. Aber Vollprofi, ja, kann man dann auch sagen. Und du hast gerade gesagt, du hast ein Sendungsbewusstsein. Ja? Ja. Du stehst gerne auf der Bühne. Und trotzdem, glaube ich, findet sich auf dieser gesamten Welt kein Mensch, der dich sieht und sagt, oh, was für ein Angeber, was für ein Selbstdarsteller. Oh, der sucht auch immer die Bühne. Was ist dein Geheimnis?
Ja, das...
Gute Frage, oder?
Gute Frage, genau. Wie gesagt, also bei mir tatsächlich ist so eine große Melancholie, eine große Enttäuschung, eine große, so, tja, was für eine Scheiße. Dann sage ich, face it, los geht's. Und ich lasse es zu. Und wenn dann zu viel Negativität kommen würde, kommt aber nicht, dann würde ich die einfach durch mich durchfließen lassen und denken, so, okay, worum geht's jetzt gerade? Und ich kann ja sowieso nicht, was mich ausmacht, das sind ja so viele Kräfte, also so viel Erfahrung, so viel auch Gene, so viel Erziehung, so viel Vorarbeit von meinen Ahnen, die ich in meinem Blut, weiß ich nicht, wie man das nennt, noch rumtrage. Und es gibt so viele Gründe, die dafür gesorgt haben, dass ich so bin, wie ich bin. Und Umgebung und Zufälle und weiß ich nicht alles. Und sich dagegen aufzubäumen, das kommt mir ziemlich naiv vor. Also deshalb lasse ich das alles zu. Bin tatsächlich neugierig und auch süchtig nach diesem Gelingen. Also wenn dann in meiner Performance-Kultur so Dinge passieren, die gelingen, so bestimmte Pointen oder kleine Skulpturen oder so künstlerische Zusammenhänge, die eben für meine Begriffe richtig gelungen sind, dann ist das auch so ein Adrenalin oder Serotonin oder wie die Drogen alle heißen, Rausch, und dann bin ich richtig happy. So, ne? Dann sage ich mir, wie zum Beispiel ja auch mein Album Bad Kastein, dann mit dem Song Bajik Bajik als erste so 10 Minuten Single dann rauskam in dem Moment, als alle mich auf dem Schirm hatten und dachten, wer ist das? Und dass ich das dann so hingekriegt habe und dass das, da freue ich mich drüber. Und da bin ich ein Junkie da sein. Und da, das liebe ich und suche ich immer. Das hält mich auch bei Laune natürlich. Und dann bin ich da so hineingeraten. Ich glaube, wahrscheinlich ist das dieser Trieb, diese gute Laune, ist wahrscheinlich am Ende der Hauptmotor. So wie in der Liebe, ja, das sind ja auch nur Drogen. Oder beim Saufen oder was es so alles noch gibt.
Ja.
Wahrscheinlich ist dort auch halt der Zustand, dass man so richtig happy ist, weil alles gut läuft. Den will man dann wieder haben. Und das lässt mich dann wahrscheinlich immer wieder angreifen.
Okay, weil vielleicht wagt es ja auch gar nicht zu passieren. Also ich habe mal einen sehr traurigen Auftritt in Wieg auf Föhr mit einer Parodiegruppe gehabt. Da gab es also eine große Gesellschaft, und während wir auftraten, wir haben dann Heino und alles Mögliche da imitiert und ich war der Ansager, und während wir auftraten, gab es im Nebenraum Buffet. Also während wir auftraten, das war ein sehr gut bezahlter Auftritt, und dann gingen die Leute alle raus und wir machten aber weiter. Wir haben gesagt, Profis, auch wenn die Leute da dann saßen, die Leute da schmatzend und bla bla bla. Und dann kam aber plötzlich einer auf die Bühne und nahm mir das Mikrofon aus der Hand und sagt, so, jetzt ist mal gut, ihr habt euer Geld ja, wir wollen das nicht mehr sehen und so. Also mega, oh, wo man denkt so, das ganze Selbstbewusstsein, das war sehr am Anfang meiner, also da war ich vielleicht 20 oder so, okay, und habe trotzdem auf der Bühne weitergemacht, aber solche Erfahrungen haben ja auch geprägt. Aber ja, ist dir sowas auch schon mal, also du warst ja früher Puppenspieler, du hast ja tolle Sachen gemacht, also dieser Mann mit dem Karton auf dem Rücken, das war eine geniale Figur. Ist dir sowas auch schon passiert?
Ja, natürlich. Manchmal vielleicht, also so brutal vielleicht nicht, aber im Verein sowieso, weil ich eben auch eigentlich, was die Leute auch ja nicht so wissen, ich bin schon auch so ein Perfektionist und ich habe so eine ganz feine Stimmung, und die, das dann durchzuziehen in so einer fragilen Kunst wie der Performance-Kunst in der Aufführung, da gibt es ja so viele Parameter, die da reinspielen, dass es gelingt. Und da habe ich mir dann irgendwann, wurde ich immer wie so Teflon abgestrahlt. Mir war das irgendwie scheißegal. Ich wusste genau, ich gehe jetzt irgendwie, drehe das irgendwo auf, habe ich schon von Weitem gesehen, oh Mann, das wird richtig schwer, egal. Stell mich hin, und habe angefangen, und die Leute, was will der denn von uns? Und ich wusste immer, warte mal ab, es wird noch irgendwie schön, wenn nicht für euch, auf jeden Fall für mich. Und irgendwann hatte ich dann eben auch meinen berühmten Spruch, also für mich berühmt, dass ich hier sage, pass auf Leute, es könnte sein, dass es hier gleich eine scheiß Show wird, gibt immer irgendwas, was schief geht. Darum empfehle ich euch, macht es wie ich und seht es wie ein Film, dann ist das keine Scheiß-Show, sondern ein sehr präziser Film über eine Scheiß-Show.
Genau.
Und von da an ist ja dann alles erlaubt. Nur wichtig ist, dass man es sieht, ja, dass man es wahrnimmt.
Ja.
Und dann kann man sich auch drüber freuen. Rückkopplung, klasse. Danke an die Turnmannschaft. Alle durchgeknallt, Licht fällt aus, einer läuft darüber. Sagst du, ah, herrlich.
Alles nur ein Film. Das ist ein sehr gutes Framing, das finde ich total gut. Genau.
Das ist wirklich gut. Mm. Und dann hat man so Bewusstsein dafür und sagt, dann so what? Dann kann ich auch Texthänger haben, kann das machen. Und gleichzeitig habe ich eben ja auch so viele Aufführungen gehabt und kannte dann schon meine Skills und wusste dann auch immer, also die Leute, die mir wichtig sind, die kriege ich dann schon noch ne, im Laufe der Show. Die kriege ich dann schon noch.
Und deine Musik ist für mich persönlich wie ein sehr komplexer Wein. Also ich habe, ich verstehe immer nicht, wenn die Leute sagen, also Brombeere und dies und das. Und also ich liebe alte Weine, aber ich habe keine Ahnung davon. Mhm. So. Und bei deiner Musik ist es, die ist ja auch teilweise sehr kodiert. Also das ist ja so, dass man, wenn man sagt, also das und das, Belgique. Und habe da natürlich ganz andere Verbindungen. Wir waren jetzt in Belgien mit der Familie in den Sommerferien im Urlaub. Es war ein totales Desaster, leider. Aber trotzdem hat das Lied Belgique mich darüber getragen. Also das hat mir geholfen, dieses Trauma zu verarbeiten. Oh. Gab es ja auch vorher schon. Schwarzer Mann, das heißt aber, da heißt der Titel anders? Oder
Boccia,
genau. Und Boccia, also im Grunde hast du mir dreimal das Leben gerettet. Wow. Also auch mit Supergeil, aber auch mit Boccia und dann, also was meine kleine Tochter auch unheimlich gerne singt und dann, ja, das ist total süß und dann mit Belgique, also du hast mir dreimal das Leben gerettet, vielen Dank, Friedrich. das war wirklich toll und ja, aber die ist sehr kodiert, ist das, und das ist ja auch eine Absicht wahrscheinlich von dir, also du könntest ja jetzt auch noch sagen, ich mache irgendeinen Popsong, du hättest bestimmt jemanden, der sagt, ja, das bringen wir raus und das wäre auch 10 Wochen in den Charts, aber du machst Bad Gastein, dann fragen sich die Leute, was ist Bad Gastein, gucken sich das dann an und auch einer meiner Kollegen sagte dann, ja, dieser Wasserfall da furchtbar so und so und du setzt dann schon so dein Lächeln auf und freust dich total darüber.
Ja.
Genau, ist das so, also das ist die Absicht, die dahinter steckt oder was ist die eigentliche Message davon, also dieses Verschlüsselte?
Naja, für mich sind das alles ganz klare Bezüge, die mit meinem Leben und meinem Oeuvre zu tun haben. Für mich ist es ganz klar, jedes Wort ist vernetzt. Also das würde hier auch in den Rahmen sprengen unseres kurzen Gesprächs. Es ist auch sehr schwierig darzustellen, aber es sind keine zufälligen Äußerungen. Zum Beispiel dieses Boccia, Bad Gastein und Belgique, das kommt aus meiner Zeit als Delfinmann. So, der Delfinmann ist auch viel zu erzählen. Und da erstmal die einfachste Regel ist B. Es muss ganz viel B vorkommen, weil dieser Delfinmann mein zweiter Wurf ist. Und bei Rassehunden, der zweite Wurf wird immer mit dem Anfangsbuchstaben B gekennzeichnet. Ach, okay. So, und dann ist da alles mit B. Da ist Madame Bluebell, Busby Berkeley, Billy Butlin, Boitzenburg, Boccia, Madame. Also alles ist mit Bitico, Boom Boom Chuck, alles so wie es irgendwie geht, muss ein B drin vorkommen. Und dann zum Beispiel auf diesem Album, wo dann das erste Mal Boccia vorkam, das ist so komplex, das sind solche, deshalb sage ich auch, die Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Algen. Man kann das gar nicht in so einer einfachen Baumdarstellung darstellen, wie sich das verzweigt, ästelt und aufbaut und die Früchte abwirft. Das sind viel große räumliche Algenblütenexplosionen, Symbiosen. Die sind so ganz fahrlässige Sachen. Diese aber gehören alle in diese Welt hinein. Und wenn man dann ein Bild aus der Natur sich holt, wie eben das Bild der Algen, die Algen als unsichtbare Baumeister der Korallenriffe und die ja für mich als Flagship-Store des Naturschönen dastehen, die Korallenriffe. Und da niste ich mich ein und das ist alles so viel. Und wenn ich das aber in aller Ruhe darstellen müsste, könnte ich's. Von jeder Silbe, jeder Sekunde könnte ich verweisen drauf, das ist eine Fiktion, das ist die Wirklichkeit, die hat sich so mit der Wirklichkeit verbunden, das so. Das ist alles, und das sind so die ganzen kleinen Welten und Verästelungen. Und dennoch gibt es so einen Erzählfluss, von dem ich ausgehe, dass es den Leuten irgendwie Spannung bereitet, dass sie gern zuhören. Dazu gehört eben auch, dass Sachen sich reimen oder dass ein bestimmtes Versmaß, also auch der Klang einen bei Laune hält. Und dann spüren, glaube ich, auch die Leute, dass es dort eine verborgene Geschichte gibt. Und wer sich dann die Mühe machen will, Der kann die sich machen und der wird dann auch belohnt. Aber man kann auch sein eigenes, seine eigene Geschichte machen, so wie es immer ist bei, pardon, konkreter Poesie oder bei, nicht, bei Gedichten auch, dass das ja dann am Ende Formeln sind, die jeder versteht, und jeder versteht etwas anderes, also hat ein anderes Erlebnis und weiß dennoch, ah, das handelt wirklich von Liebe, dieses Gedicht.
Genau, und das ist fast schon eine Art Hypnose dann.
Ja, also sowas. Und das ist alles, ja, das ist sehr, zum Beispiel bin ich ja jetzt auch Testimonial in Baden-Baden für das Casino. Mhm. Und dieses Baden-Baden, ich bin ja jetzt nicht mehr der Delfin-Mann, ich bin jetzt der Elevator-Man, der hat einen anderen Buchstabenzauber, also noch viele andere Geschichten darum herum, ne? Das, aber nur das Einfache erstmal zu nehmen, also diese Buchstaben. Und der hat den Buchstaben G für Ground Floor. Und Doppelbuchstaben, das sind dann für ihn die Fahrstuhltüren, die Schwingtüren, die aufgehen. Und da kann er dann ins Unbeschreibbare hineingehen durch diese Türen, die Doppelbuchstaben sind. Und jetzt bin ich in Baden-Baden. Das ist ja schon mal eine Doppelung von diesem B-Wort. Und die haben das Motto The Good, Good Life. Mhm. Und da bin ich und da fange ich jetzt an. Und viele kleine Sachen schon geredet. Da taucht plötzlich wieder Brigitte Cuvelier auf. Die ist, und die tanzt dann, ja, und die tanzt mit mir. Und das war auch eine Volksbühnen-Schauspielerin, die hat auch mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet, mit Frank Castorf ganz viel und bei mir auch. Und das ist eine ganz tolle Tänzerin und ihr Mann Jean Chaise. Und mit denen habe ich dann auch schon für den Boccia-Film auf Tele 5 super Slow Motion zusammengearbeitet. Das sind also, da bin ich auch so froh, dass ich das alles machen darf, dass man also wirklich so ganz verrückte ästhetische Dinge ausprobieren kann. Aber ich bleibe dann schon immer am Thema. Und jetzt ist eben wieder Brigitte Cuvelier dabei und sie tanzt super schön und ja, und die haben die gleichen Sachen an wie schon 2003, als wir das fantastische Leben des Delfinmannes am Prater gespielt haben. Also das ist, aber es ist, ja, das ist schwer zu beschreiben. Ich will nur noch mal sagen, wenn dann hier Leute zuhören, die können sich sicher sein, dass das alles mit Bedeutung aufgeladen ist. Schritt für Schritt, jedes einzelne. Wenn ich sage, zum Beispiel wenn beim Delfinmann-Song, wenn ich singe, wir waren zwei Männer im Wald und dann. Dann sage ich, dieses wir waren zwei bezieht sich auf von Zweiraumwohnen, wir waren zwei von Millionen von Sternen. Das war ein Song, den habe ich im Kino das erste Mal gehört für eine F6-Werbung. Und da saß ich und habe verstanden, so musst du es machen. Du musst mit der Werbeindustrie zusammenarbeiten, weil so viel Power, so viel Geld, so viel Energie wie in der Werbung ist ja nie in einem Song. Also jedenfalls nicht in meiner kleinen Pop-Welt, sag ich mal, der großen Industrie bestimmt. Aber so dachte ich, das will ich machen. Deswegen heißt es, fängt ja so an, wir waren zwei. Und mit dem Witz nicht von Millionen, sondern zwei Männer im Wald. Und dann, und zwei Männer im Wald war ein Theaterstück, das ich in Gera gemacht habe mit meinem Freund Jan Engel, der sich dann leider umgebracht hat, weil er eben sehr Selbstermächtigung quasi. Und zwei Männer am Pool war auch so ein Stück, bis ich sprang. Und dann, wenn einer springt, löst er sich vom anderen, wechselt das Sujet, geht also ins Wasser. Also man ist ein Paradigmenwechsel, wenn man so schön sagt. Und dann gibt es dort den Busby Berkeley, das ist ein großer Choreograf aus Hollywood, der die großen Wasserballette von Esther Williams inszeniert hat und andere riesige Filme. Den habe ich kennengelernt, als ich ein Revue-Pavillon für Carmen Miranda inszeniert habe an der Freien Volksbühne, ist damals noch in West-Berlin. Und der heißt jetzt Haus der Berliner Festspiele. Und genau, und dann Blau-Grau war der Untergrund. Das war ein Text von mir, als ich noch ein Solo-Künstler unterwegs war. Und ich habe ja erst Puppenspiel studiert, dann habe ich Pappenspiel gemacht mit Pappen. Habe auch Preise für bekommen, das war ein Materialtheater. Und später habe ich die Pappen weggelassen. Und da war ich nur noch allein auf der Bühne mit Geräuschen und Texten. Und da gab es auch schon diesen Text von Keine Angst, er holt nur Schwung und taucht dann auf, schön kalt und jung. Das war, da war ich 24. So. Und diese Texte, Bausteine, Fragmente, nur, das ist ja noch nicht das Ende des Songs, die sind also minutiös Takt, also Zeile für Zeile hineingewebt in diesen Song, der am Ende ein Liebessong ist. Ne? Das war die große Zeit, wo ich eigentlich, alle Songs waren für mich natürlich große Trauer und die Bewältigung des Liebeskummers, und das ist immer gut für Songs. Und das, ja, entschuldige, dass ich so ausführlich geworden bin, aber sehr, das wollte schön, ich auch nochmal gesagt haben, dass das wirklich alles sehr kompakte und bei allem fantastischen, reale Dinge sind. Das ist also keine Lautmalerei oder irgendwas, was einem gerade so einfällt. Das ist sehr, alles sehr konkret, allerdings eben auch von meiner Poesie gespeist. Ne? Aber die ja. Poesie oder Geschichten, die man erfindet, die sind ja auch wirklich. Sie sind oft wirklicher als Geschichten, die versuchen, die Wirklichkeit zu beschreiben. Weil das Ausgedachte ist ja auch eine Welt.
Ne? Und jeder hat ja seine eigene Wirklichkeit. Ja, ja. Und deshalb gibt es so viel Wirklichkeit auf dieser Welt, also man kann ja fast nur sagen, mir scheint, das ja. ist die Realität, was hier gerade passiert.
Genau.
Und ja, wie lange hast du denn zum Beispiel an so Boccia Boccia geschrieben? Also wenn das so maximal verschlüsselt und kodiert und metaphorisiert ist, ja. das ist schon Wahnsinn.
Ja, aber weil ich den ganzen Tag in meinem Kopfkino bin, ist es ja immer da. Und wenn es dann raus will, dann kommt es raus. Und wenn beim Autofahren oder beim Laufen durch die Stadt, das ist ja, das Unterbewusstsein sinkt dann und dann ist es da. Und zum Beispiel bei Boccia Boccia geht es ja auch um Bum Bum Tschak. Das ist ja Bum Tschak, das Zitat. Und dann gibt es eben Bitiko. Und Bitiko ist ein Ort in der Uckermark, am Uckersee. Da gibt es Bitiko und Berdiko. Und mit meiner damaligen Freundin sind wir da lang gefahren und die hat dann dieses Schild gesehen von dem Ort und meint, oh, Bitiko. Und das war so, das ist mir direkt ins Herz gegangen, war so ein schönes Wort. Und das ist auch ein ganz fantastisches Wort. Und dieser Melancholie am Ende mit diesem slawischen Uwe. Und Bum Bum Tschak. Ja, das ist quasi, das ist der Anfang mit dem B auch. Und das ist lustig. Es war, als er das erste Mal veröffentlicht wurde, das war auf so einem Sampler vom Café Burger. Und dann hat ein spanischer Radiomoderator den Song entdeckt und hat den gespielt und hat dann gesagt, gleich kommt ein Song und wer zuerst errät, auf welcher Sprache dieser Song ist, aus welchem Land, der kriegt dann irgendwas, weil es eben die erst eine Weile braucht, bis die, was sagt der? Bum Bum Tschak ist Bitiko, Bitiko ist Bitiko, Bum Bum Tschak in Radio, ist Popmusik, ist Bitiko, ist immer noch nicht klar, woher, ne? Und dann kommt es immer her. Naja.
Ziemlich cool.
Ja.
Ja, das ist, naja, das ist genau das was ich haben wollte. Das ist eine, ja, toll, weil sag ich mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, ein Popsong kann jeder schreiben, aber so, da steckt halt schon viel, viel Kopfarbeit dahinter und gleichzeitig, und du hast das Unterbewusstsein erwähnt, also gleichzeitig immer was da dann so rauskommt. Und du hattest vorhin die Algen erwähnt. Ja. Du bist auch sozusagen Aldi-Hobbywissenschaftler oder wie kann man das beschreiben?
Ja.
Oder ist das einfach nur dein Faible dafür? Oder?
Ja, das habe ich mir so seit Kindertagen natürlich, wie alles Gute, da war ich auch schon Algenfan und dann auch schon mit 13 gab es so eine Tagebucheintragung und da habe ich dann auch reingeschrieben, dass ich später mal Algenforscher werden will und ich wollte auch immer Potsdam-Rehbrücke da am Institut arbeiten, da habe ich mich immer beschäftigt und diese Algensache hat immer ein utopisches Potenzial, immer noch ist es, obwohl es schon sehr viel Realität gibt mit algenverarbeitender Industrie, aber es bleibt immer noch was Utopisches, also man kann und damit habe ich mich immer beschäftigt, auch in Zeiten, wo es nicht so lief. Dann saß ich da bei Sascha Waltz & Guest im Büro nachts und am Computer und habe dann immer alles recherchiert, was mit Algen zu tun hat und so. Und das dann auch den Leiter der Algensammlung in Göttingen, den habe ich auch ein bisschen mich angefreundet. Wir haben auch einen sehr, sehr schönen Text zusammen verfasst. Der hat mir von außen signalisiert, dass ich das alles sehr gut mache und sagte, ja, wir Algenforscher, wir können ja interdisziplinär gar nicht miteinander reden, weil wir gar nicht wissen, was der eine macht und der andere, obwohl wir uns mit Algen beschäftigen, weil alles immer so hochspezialisiert ist. Aber du hast so eine Art gefunden, darüber zu reden, das ist ganz schön. Und dann haben wir in der dritten Natur bei Matthes und Seitz so einen großen Text gehabt und wollten eigentlich oder mehr zusammenarbeiten, aber das würde mich sofort auch verschlingen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich dann aus dem Keller hochholen könnte und sagen.
Haben wir jetzt doch was aus dem Keller geholt?
Eine Sache, ja. Da könnte man dann ein Algenmuseum erfinden, das dann eben auch ein neues Museum wäre. Mhm. Eine neue Museums quasi Architektur hätte, die ja jetzt auch viel mit dem Virtuellen natürlich zu tun haben müsste. Und das passt ja auch zur Welt der Algen, weil die, wie schon am eingangs erwähnte, dass die Algen in der Welt sind, das ist so komplex und variabel und so unglaublich, das kann man ruhig verwenden, um Dinge, die in unserer modernen Welt passieren oder passieren sollen, die Walten, um die darzustellen, weil der Mensch dazu neigt, sich Bilder in der Natur zu suchen. Und das ist sehr naiv, dass ich bin auch wirklich kein Philosoph, aber philosophiere dann gern rum und das ist auch gestattet. Bei den Philosophen gibt es ja auch Abstufungen, da gibt es ja auch die High-End-Philosophen, die keiner mehr versteht und dann gibt es auch populistische, sag ich mal. Und ich mache mir halt Gedanken gern und dann bin ich froh, wenn das eben aus der Welt der Algen immer ein Beispiel gibt, weil dann die Menschen dazu neigen, ja, dann ist es ja was Vernünftiges, weil die Natur, das ist ja die Krönung. Ne?
Absolut, ja. Absolut, genau. Und wir haben in unserem digitalen Frühschoppen, normalerweise sind wir ja zu zweit mit meinem Freund Andreas Rako, und wir haben so eine kleine Rubrik immer am Ende und das ist der Umtrieb der Woche. Mhm. Also da sagen wir immer so, also wir machen auch bei diesem Gespräch immer so eine kleine Vormoderation, eine kleine Abmoderation. Mhm. Und dann sagen wir immer so, was uns entweder gefallen hat, was toll ist oder was vielleicht auch nicht so toll ist. Und unser Gast kann auch, wenn er das möchte, mal sagen, so, okay, was war dein Umtrieb der Woche, diese Woche, was hat dich so besonders umtrieben? Ich meine, es geht ja jetzt auch stark auf Weihnachten und auf Neujahr zu. Im Grunde können wir jetzt sagen, machst du jetzt so ein bisschen die Neujahrsansprache.
Oh.
Was willst du den Leuten mit auf den Weg geben? Oder was hat dich umgetrieben? Oder vielleicht auch beides. Also die letzten Minuten gehören dir.
Also da muss ich ein bisschen nachdenken.
Ja.
Du kannst ja das schneiden, weil es zu lange
wird. Ich kann nicht auch moderieren, wie du denkst. Also,
da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, oder was er sagt.
Genau.
Also der Umtrieb.
Was hat dich besonders emotional berührt, auf eine positive oder auch eine negative Weise?
Beides. Ja, es gibt Sachen, die haben mich sehr negativ berührt. Aber als schlauer Medienmann weiß ich, dass ich darüber hier nicht sprechen werde, weil dadurch bleiben diese Dinge nur noch länger in der Welt.
Auch ein guter Tipp.
Ja, also ja. Wenn wir jetzt einfach nicht drüber sprechen, dann ist es leider so gekommen. Ja. Das gab's schon und das Positive hat damit auch zu tun gehabt, dass ich das doch noch ganz gut hingekriegt habe.
Schön.
Und das hat mich umgetrieben und hat mich dann auch wieder erleichtert. Ja, so groß politisch.
Muss nicht politisch sein, oder was würdest du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben für 2023 haben wir dann nächstes Jahr? Ja,
so lange, das ist ja Wahnsinn. Da kann ich nichts zu sagen. Aber eins ist mir wieder aufgefallen. Es geht ja los in Berlin mit dem schlechten Wetter und dieser ganzen schlechten Laune. Und da habe ich wirklich einen Tipp, den muss man wirklich ernst nehmen. Wer jetzt in eine Krise kommt in den nächsten Wochen, in der Partnerschaft oder im Business, bitte auf die Zunge beißen, noch nicht handeln, warten, weil es liegt nur am Wetter. Wenn man da schlechte Laune kriegt oder sagt dir, verschwinde du blöde Kuh oder der Chef hat doch eine Scheibe, ich hau ab, ich kündige, nicht machen. Das liegt wirklich nur am Wetter und warte, bis das Wetter wieder besser wird, dann ist es nicht zu schnell reagieren.
Ne? Aber genau das ist es doch, was ich hören wollte. Das ist doch ein ganz, ganz toller Tipp für die Leute, dass die gut durch die Weihnachtszeit kommen, gut ins neue Jahr kommen. Lieber Friedrich, vielen, vielen Dank, dass du dir so großzügig die Zeit genommen hast, hier mit unserem kleinen, noch sehr kleinen Podcast zu sprechen. Ja. Es hat mir eine große Freude gemacht und ich hoffe, wir sagen immer so, bei tollen Gästen sagen wir legen uns das mal auf Wiedervorlage, dass wir uns an irgendeinem Ort dieser Welt zu irgendeiner Zeit mal wieder treffen, und mit diesen positiven Vibes entlassen wir jetzt die Zuschauer und machen jetzt noch ein paar tolle Fotos.
Ja.
Und dann sage ich Tschüss.
Tschüsschen, danke.